der durch alle fließt, gell, der vom Weinstock in uns und durch uns fließt. Oh. Ja, lasst uns vielleicht jetzt mal zum Anfang ein paar Verse lesen. Und zwar schlage ich vor, dass wir mit Epheser Kapitel 3 anfangen, Epheser 3, Vers 17 bis 19. Vielleicht können das mal hier alle, die in Karlsruhe hier sitzen, da sitzen ein paar Geschwister, die seht ihr nicht, aber ich sehe sie. Ja, Epheser Kapitel 4, Kapitel 3, Vers 17 bis 19.
Amen.
Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet stark seid, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis hin zur ganzen Fülle Gottes.
Amen.
Halleluja. Amen. Damit ihr erfüllt werdet bis hin zur ganzen Fülle Gottes.
Amen.
Und dann lesen wir nochmal Johannes 17, Vers 17 bis 19.
Heilige sie in der Wahrheit. Denn dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst um ihretwillen, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit.
Amen. Ja, Halleluja. Heilige sie in der Wahrheit. Amen. Das ist wunderbar, der Herr spricht in diesen Tagen zu uns. Er spricht von Geheimnissen, gell? Und ich fand es so gut von Anfang an, wie der Herr uns zeigt, was er mit uns eigentlich vorhat. Das ist was ganz Großes, wo wir drin stecken. Und er will ein Zeugnis mit uns sichtbar machen. Und alles dazu hat er schon angelegt, in uns angelegt. Und der Herr hat alles dafür vorbereitet. Und der Herr selber und der Vater möchten uns in diese Einheit mit sich selbst hineinbringen. Wir haben in der ersten Versammlung gesehen, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart. Ja. Er hat sie offenbart durch die Schöpfung, aber noch viel weiter durch sein Volk. Ja. Und später dann zur Zeit des neuen Bundes erst. Das wird erst wirklich greifbar, dass Gott selber in einem Menschen auf die Erde kommt und wir sahen seine Herrlichkeit, sagen die Jünger. Gell? Wir sahen seine Herrlichkeit.
Amen.
Aber dabei bleibt es nicht. Ja? Es bleibt nicht bei diesem einen Menschen, sondern der Herr sagt, ihr werdet Größeres sehen.
Mhm.
Ihr werdet Größeres sehen.
Gell?
Und dann sagt er in Johannes 17, wo wir ja auch gerade schon viel drin gelesen haben, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, dass sie eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien. Dass sie eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Ja, so eins will der Herr uns mit sich machen. Und das beinhaltet diese Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit haben wir schon. Lob den Herrn für Gottes ganzen Plan. Ja, da gibt es so vieles, was wir sehen können und müssen. Wir sollen was sehen. Ja, wir sollen nicht nur viel tun. Wir sollen das sehen, was der Herr für uns bereitet hat. Und sollen erkennen, wo der Herr uns mit hineinnimmt. Das ist so wunderbar. Gott offenbart im Fleisch, haben wir gesehen. Gell? Und dieses Gott offenbart im Fleisch ist einerseits Christus, der auf dieser Erde zum Ausdruck kam, aber auf der anderen Seite will er durch uns alle, durch Menschen aus Fleisch und Blut, will er seine Herrlichkeit kundtun, sich offenbaren. Lob den Herrn. Und er nimmt uns mit in diese Einheit mit dem Vater hinein. Der Herr nimmt uns mit in diese Einheit hinein. Das ist sein wunderbares Anliegen, das er auf dem Herzen hat. Dafür betet er. Er nimmt extra diese ganzen Kapitel dort im Johannesevangelium. Es gibt ja im Johannesevangelium viele wunderbare Heilungen, Begebenheiten, ja, Geschichten, wunderbar, auch schön, kann jeder verstehen. Aber da, ab Kapitel 13, da gibt's so eine richtig lange Rede des Herrn zu seinen Jüngern, wo er quasi ein Vermächtnis hinterlässt. Und auch ein Höhepunkt ist Kapitel 17, wo er zum Vater betet für all die, die der Vater ihm gegeben hat. Und alle, die noch durch ihr Wort an ihn glauben werden. Dass wir alle in diese Herrlichkeit hineinkommen. Das ergreifen, wozu er. Er hat keinen verloren von denen. Er hat sie bewahrt. Ja? Er hat sich um sie gekümmert, dass sie alle dabei bleiben. Ja, und wenn nur eben diese kleine Gruppe übrig war, von allen, die vorher schon mal irgendwo Jesus begegnet sind, von ihm eine Segnung erfahren haben und dann doch wieder gegangen sind, als es ihnen irgendwo zu heiß wurde. Aber es war trotzdem, es waren welche da und in die hat er alles investiert, hineingelegt, in diese Jünger, die da noch waren, und er hat sie dem Vater ans Herz gelegt. Vater, ich will, dass die bei uns, bei mir sein. Amen. Dass die dort sind, wo ich bin. Und da hinein hat uns der Herr gebracht. Und wie wir auch gesehen haben, ist nicht nur dass die Aktivität des Herrn, was gestern Abend rauskommt, dass er alles vorbereitet, sondern auch wir, von uns wird ein bisschen was erwartet. Nämlich, dass wir unser Herz, dass wir uns ein Herz fassen und einen Entschluss fassen. Das bedeutet die Errettung. Ja? Gott hat alles vorbereitet, alles gemacht. Aber was muss der Gläubige machen? Was muss der Mensch machen, um damit daran Anteil zu haben? Er muss sich entscheiden. So wie Adam und Eva, sie mussten sich für Gott entscheiden. Gerade in dem Moment, wo sie ein anderes Angebot bekommen haben. Sie hätten sich für Gott entscheiden können. Und das hat Gott eigentlich erwartet. Und heute umso mehr. Das, was Gott uns anvertraut, da geht es nicht darum, was sollen wir tun, um Gottes Werke zu wirken. Das war das, was die Menschen gerne wollten in Johannes 6. Und der Herr sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt. Das heißt, wir müssen im Glauben darauf eingehen, uns auf den Herrn einlassen und uns für ihn entscheiden. Lobt den Herrn. So viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, ihn aufnehmen, Buße tun, umkehren. Das ist immer wieder damit verbunden. Das ist eine Entscheidung, eine Herzensentscheidung, die jeder von uns, viele von uns gemacht, die meisten von uns gemacht haben. Wer sie noch nicht gemacht hat, der kann das ganz schnell nachholen. Du kannst heute, du kannst sogar jetzt in diesem Moment sagen, Herr Jesus, ich möchte dir ganz gehören. Herr, ich möchte dir folgen. Herr, ich bin ein Kind Gottes, aber ich möchte dafür mich hingeben, was du für mich vorgesehen hast. Dass mein Leben einen Sinn hat und ein Ziel hat und am Ende für Gott auch eine Herrlichkeit dabei hervorkommt. Es ist Gottes Wunsch. Ja, Halleluja. Und heute Morgen haben wir das so schön gesehen. Es ist wieder ein Geheimnis. Nochmal ein Geheimnis. Das Geheimnis der Einheit. Ja, wir können eine Einheit, diese Einheit, das ist keine menschliche Einheit. Deshalb, es geht auch nicht darum, dass wir die richtige Lehre haben und dann alles nach einem gewissen Glaubensbekenntnis alles richtig machen. Darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, dass wir in dieser Einheit mit dem Vater und mit dem Sohn sind. Diese Einheit gilt es, dass wir dieses Geheimnis erkennen. Und darauf baut der Herr, dass wir da hineinkommen. Gemeinde ist nichts Äußerliches. Gemeinde ist was Inneres. Der Herr sagt den Jüngern auch jetzt, ihr wartet mal, nicht gleich loslegen, was sollen wir tun? Ja, wartet mal, bis der Geist kommt. Und dann werdet ihr, wird der Geist euch leiten, er wird euch füllen, er wird euch, ja, und genauso müssen wir so eine Haltung haben, auf den Herrn zu warten, mit uns dem Herrn zu öffnen, wie die Maria, das kam auch heute Morgen raus, die zu den Füßen Jesu saß, und sie hat das bessere Teil erwählt. Was wollen wir erwählen? Viel für den Herrn tun? Es gibt viel für den Herrn zu tun, ja, wir sollen beten, schicke Arbeiter in deine Ernte, der Herr braucht Arbeiter, aber es müssen solche Arbeiter sein wie Maria, die erstmal dem Herrn zuhört, erstmal sich auf ihn einlässt und dann so viel empfängt, das kann ihr niemand wegnehmen. Das kann ihr niemand nehmen. Wenn ich viel für den Herrn gemacht habe, weißt du, Ehre für den Herrn, das kann dir alles, selbst Ehre bei Menschen, dann hast du bei Gott keine mehr. Wir brauchen das nicht, aber was wir brauchen, ist mehr vom Herrn. In dieser Einheit wollen wir sein. Und diese Einheit, die wird so schön dargestellt durch den Weinstock. Das hatten wir erst in den letzten Wochen auch in unserem Johannesevangelium, was wir gerade freitags immer durchgehen. Der Weinstock ist so ein wunderbares Bild. Dieser unscheinbare Weinstock, den würde man gar nicht wahrnehmen, wenn er nicht Reben hätte, die grün sind und Frucht bringen, die dahin wachsen und dann Frucht tragen. Und stell dir vor, wenn aus dem Weinstock keine Rebe wächst, dann ist dieser Weinstock eigentlich zu gar nichts zu gebrauchen. Das Holz kannst du nicht brauchen. Ja, höchstens mal zum Grillen, ja. Aber er hat erst richtig seine Funktion, wenn er Reben dran hat. Und wenn er den Saft in die Reben pumpen kann. Und wenn dann am Ende, am Herbst, die Frucht hervorkommt. Und so sind wir mit dem Herrn eins. Und nicht nur jeder Einzelne, sondern ihr seid. Das kam auch schön raus. Gemeinsam sind wir diese Reben. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde. Christus und die Gemeinde, das ist ein Weinstock. Und wir sind alle Reben dran. Wenn wir hier zusammenkommen, ja, wir sind nicht nur einzelne Mitglieder, Menschen, die da sitzen und an Jesus glauben, sondern wir sind Reben am Weinstock. Und was die Rebe macht, was sie auszeichnet, ist, sie ist wie ein Durchflussröhre von Saft. Von dem Lebenssaft. Der Geist muss durch dich fließen. Jeden Tag muss der Geist durch dich fließen. Dann, das wird auch deine ganzen Schwierigkeiten, die immer vor dir stehen, wird das ins richtige Licht bringen. Der Geist muss durch dich fließen. Und das macht so vieles. Das macht uns gesund. Das macht uns froh. Das macht uns glücklich, wenn der Geist durch uns fließt. Und es macht andere Menschen auch froh. Es gibt anderen Menschen Hoffnung. Ja, also wenn du immer so traurig und so ernsthaft durch die Gegend gehst, dann fragen die Leute, oh, das ist aber eine Frau, die ist ernsthaft und die ist vielleicht auch gut und verhält sich auch richtig. Aber wenn du freundlich bist und zu den Menschen gehst und etwas von Christus mitbringst, du hast morgens was vom Herrn empfangen. Und wenn du nur eine kurze Zeit mit dem Herrn hattest, hattest du was im Wort empfangen. Und du bist erfrischt im Geist. Wenn du mit Menschen zusammenkommst, dann hast du was zu geben. Lob den Herrn. Da musst du nicht warten, bis dich jemand tröstet. Dann kannst du Trost geben. Halleluja. So will der Herr durch uns fließen. Und das Ganze zielt darauf ab. Wisst ihr, ein Weingärtner macht es nicht nur, weil er so gerne Weinstöcke sieht und weil es so ein schönes Geschäft ist, sondern weil er am Ende ein Ergebnis hat. Da kommt Wein raus. Da kommt was raus, ja. Und darauf arbeitet der Vater hin. Ja? Er ist auch ein Ökonom. Er hat ein großes Unternehmen und er produziert etwas. Das sind diese Früchte. Frucht des Geistes, Frucht des Lebens. Lob den Herrn. Und da sind wir mit drin in der Produktion. Aber das ist keine Fabrik, sondern es ist ein Weinstock. Es ist eine Pflanze. Heute Morgen hat eine Schwester gesagt, eine Symbiose von Weinstock und Reben. Aber ich denke, Symbiose ist fast noch zu sehr getrennt voneinander, sondern es ist eine organische Einheit. Es ist eine einzige Pflanze. So wie wir alle Glieder am Leib Christi sind. Der Christus hat viele Glieder. So auch der Christus. Der Christus hat viele Glieder. Denk nicht, ja, Christus ist oben im Himmel, ich bin hier auf der Erde. Ja, du bist ein Glied am Leib Christi. Wir sind verbunden mit ihm. Sein Leben fließt durch uns. Lob den Herrn, mit dem Haupt verbunden. Wir können noch so viel sehen, das ist so geheimnisvoll, das werden wir nie erschöpfen. Jetzt haben wir ein Thema, hier steht unsere Heiligung für die Einheit. Geschwister, Heiligung, wir hatten eine Kurzkonferenz zusammen mit der Gemeinde in Bonn über die Heiligung. Es war nur ein Wochenende und wir haben gesehen, dass man könnte da lange drin verweilen. Allein schon, was es für ein wunderbares Werk des Herrn ist an uns, dass er uns heiligt, dass er uns verändert und wir brauchen das. Warum brauchen wir das? Weil Gott heilig ist. Gott ist heilig. Und wir können ihm nicht alles bringen. Und wir können auch nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können zwar zu ihm kommen, wie wir sind. Du kannst immer zu ihm kommen, wie du bist. Aber in seiner Gegenwart, sei darauf gefasst, er will dich verändern. Er ist dabei, dich zu heiligen. Er lässt dich nicht so, wie du bist. Also du kannst kommen, wie du bist, sollst auch kommen, wie du bist, sollst ehrlich sein, nichts vormachen. Wir machen nicht eine religiöse Show, deshalb haben wir auch nicht so viele schöne Sachen hier rumstehen, ganz schöne Blumen und was weiß ich, schöner Hintergrund, könnten wir alles machen, aber Es geht uns nicht um dieses Äußere. Es geht uns um den Kern, ums Innere. Und da ist der Herr dabei, etwas Wunderbares in uns zu wirken. Warum? Weil er heilig ist, sollen auch wir heilig sein. In 1. Thessaloniker 4, Vers 3 heißt es, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ja, darüber hatten wir schon in der vergangenen Winterkonferenz gesprochen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann kommt noch ein Nachsatz, dass ihr meidet die Unzucht. Du denkst, Heiligung, das ist so hoch, ja? Und dann aber schreibt er im gleichen Atemzug, dass ihr meidet die Unzucht. Und ich finde, das ist wichtig, dass das hier steht. Wenn du dich umschaust in der Welt, du siehst Unzucht überall. Und deswegen ist es ganz wichtig, besonders für unsere jungen Leute, dass wir eine Grenze haben, eine klare Abgrenzung zur Welt. Und die erste Barriere und die wichtigste ist, dass wir die Unzucht meiden. Das ist schon, sage ich mal, salopp gesagt, die halbe Miete. Dass wir meiden die Unzucht. Meide dieses fleischliche Leben, wo die Leute einfach machen, wozu sie Lust haben. Beim Herrn ist es anders. Weil der Herr ist heilig. Und das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Er ist heilig und du kommst zu ihm und du merkst, ich bin ein Sünder. Ja, was machst du jetzt? Gott ist heilig, ich bin ein Sünder. Und dann diese wunderbare Hoffnung, der Herr heiligt uns. Er ist der Heilige. Und wir sind die, die geheiligt werden. Lob den Herrn. Er heiligt uns. Denke an den Josef. Er war in Ägypten, im fremden Land, so wie wir alle auch. Wir sind in einer feindlichen Umgebung. Und doch müssen wir dort dienen. Da hast du deine Arbeit, da hast du deine Nachbarn. Du hast Bekannte, Verwandte. Aber da gibt es eine Grenze. Wenn diese Frau des Potiphar kommt und sagt, leg dich zu mir. Das ist die Grenze. Da ist bei mir. Hier geht's nicht weiter. Schluss. Und wenn ich dafür leiden muss, das heißt auch von Mose, er hat die Schmach Ägyptens, die Schmach mit dem Volk Israel getragen, viel lieber als den vergänglichen Genuss der Sünde zu genießen. So eine Haltung brauchen wir alle. Alle jungen Leute feststehen gegen solche Anfechtungen. In deiner Klasse, in der Schulklasse, an der Uni. Ja, viele freuen sich, sind vom ersten Mal vom Elternhaus weg. Und was geht da ab? Was machen die alle, wenn Mama und Papa nicht mehr zugucken? Wenn man abends, was weiß ich, bis wohin irgendwo durch die Lokale zieht und was da alles noch mit zusammen. Also Geschwister, wir haben eine Grenze. Lob den Herrn. Das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Halleluja. Und das ist nicht nur diese groben Dinge, aber da fängt es an. Das ist der Anfang. Das müssen wir klar, da brauchen wir eine klare Abgrenzung. Ja, der Herr sagt auch mal, es ist ein ehebrecherisches Geschlecht. Fordert ein Zeichen. Ja, ein ehebrecherisches Geschlecht. Ja, siehst du, die ganze Generation, die ganzen Menschen um uns herum. Sündig, Ehebruch, Unzucht an der Tagesordnung. Du kannst nicht mal einen Film, du denkst, es ist ein harmloser Film, kann ich vielleicht angucken. Ja, und dann kommt da, in den meisten Filmen gibt es irgendwo eine unzüchtige Szene. Mindestens eine. Allein schon, wie die Menschen reden, was sie miteinander auch tun und so weiter. Wir brauchen eine klare Abgrenzung. Der Herr heiligt uns. Wir sind anders. Wir sind anders als die Welt. Der Herr hat uns aus dieser Welt herausgerettet. Wir sind nicht von dieser Welt. Ich bin von oben geboren. Lobe den Herrn. Und das ist keine Schmach, das ist kein Makel. Das ist ein Vorrecht. Das ist was, auf das wir in gewisser Weise stolz sein dürfen. Wir sind Kinder Gottes. Lobe den Herrn. Wir müssen nicht den Weg der Welt nehmen. Wir sind geheiligt dem Herrn. Halleluja. Der Herr hat sich ein Volk zum Eigentum geheiligt. Und in Johannes 2, und gerade die Heiligung, warum ist die wichtig? Für die Einheit, für den Aufbau des Hauses Gottes, das Haus Gottes ist heilig. Der Tempel Gottes ist heilig. In Epheser Kapitel 2, Vers 21 heißt es, dass wir aufgebaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist, aber zuvor in Vers 21 heißt es, der ganze Bau wird zusammengefügt. Ja, was ist der ganze Bau? Das sind wir alle. Das bist du und ich. Der ganze Bau wird zusammengefügt und wächst. Lob den Herrn. Du bist nicht über Nacht plötzlich der Heilige, der in allen Punkten durch und durch heilig ist. Du bist der Position auch schon geheiligt. Gott hat dich geheiligt. Vor Grundlegung der Welt hat er dich ausgewählt, er hat dich berufen und du hast den Herrn aufgenommen, da bist du schon mal geheiligt. Du bist anders als die Welt. Aber jetzt macht der Herr sein Heiligungswerk auch in unserem ganzen Wesen. Ja, indem wir ihn mehr und mehr kennen, mit ihm in dieser Einheit leben, macht der Herr was aus uns. Und dass dieser ganze Bau wächst, wird zusammengefügt und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Lob den Herrn. Und da sind wir gerade drin. Da wächst was, wird was aufgebaut und am Ende ist dieser heilige Tempel da, ja, wird er sichtbar, mehr und mehr. Lob den Herrn. Deshalb, ich möchte es einfach nochmal betonen, diese Heiligung und die Heiligkeit, die ist für Gott elementar wichtig. Ebenso wie die Herrlichkeit. Wir haben von Herrlichkeit gehört, aber die Heiligkeit gehört damit dazu, genauso. Ich gehe gerade mal kurz nochmal zu Römer Kapitel 12. Das sind bekannte Verse, Römer 1 und 12, 1 und 2. Römer 12, 1 und 2. Das ist wunderbar. Da ist eine Ermahnung. Wir lassen uns gern ermahnen. Von einem Bruder wie Paulus lassen wir uns gerne ermahnen. Lob den Herrn. Ich ermahne euch, Brüder, das gilt auch für die Schwestern, durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer. Gott wohlgefällig. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Halleluja. Wir geben unsere Leiber zu einem lebendigen, heiligen Opfer. Und passt euch nicht diesem Zeitalter an. Das gehört da dazu. Passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinns, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Das kannst du nicht mit deinem alten Denksinn, mit deinem gefallenen Denksinn, der nicht erneuert ist, der vielleicht ein paar Bibelverse schon gespeichert hat, der vielleicht sogar irgendwelche Glaubensbekenntnisse schon mal gelernt hat. Aber wenn wir nicht erneuert sind in unserem Denken, können wir Gottes Wille gar nicht wirklich erkennen. Deshalb muss der Herr uns wirklich absondern, heiligen und unser Denken erneuern. Ich brauche ein neues Denken. Und dieser Prozess hört nie auf. Wenn ich heute aufhöre, in diesem Erneuerungsprozess mit dem Herrn weiterzugehen, dann werde ich nicht nur stehen bleiben, ich werde zurückfallen. Ich werde wieder fremd werden dem Leben Gottes. Wir müssen in diesem Prozess bleiben, ja. Der Weinstock wird die ganze Zeit, versorgt er die Reben mit Saft, mit Lebenssaft. Ich habe heute Morgen vor meiner Garage, über dem Garagentor wächst ein Weinstock, vor meiner Garage sehe ich eine kleine Pfütze auf dem Pflaster. Ich weiß genau, das ist jedes Jahr, immer wieder kommt es vor. Da, wo ich im Winter oder im Herbst eine Rebe zurückgeschnitten habe, da kommt jetzt, wenn der Frühling wird, wenn es warm wird, da tropft jetzt der Saft raus. Das geht tagelang, dass es da tropft. Wie aus einem Wasserhahn, der nicht richtig dicht ist. Das ist der Weinstock, da kommt immer Saft. Der muss durch uns fließen. Lob den Herrn. Und da geschieht dieser Heiligungsprozess. Amen. Lob den Herrn. Wir können diesen Heiligen in uns kennen. Das ist Christus in uns. Und deshalb betet der Paulus auch. Er betet nicht nur für eine äußere Einheit, bei weitem nicht, sondern er betet, nachdem er so viel gezeigt hat von dem Plan Gottes, ja, wie Gott durch die Gemeinde, den Mächten und Gewalten, seine Weisheit bekannt machen möchte. Durch die Gemeinde. Das sagt er dann, da kommt er dann so ins Gebet. Da sagt er, das ist nichts, was können wir gar nicht machen. Da können wir gar nicht von unserem Natürlichen her viel dazu beitragen. Sondern da muss ich meine Knie beugen vor dem Vater. Vater, gib uns nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Gestärkt zu werden in den inwendigen Menschen. Dass Christus in uns Wohnung macht. Durch den Glauben. Und damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet werden. Es passt so viel, du kannst nicht nur sagen, ja, Herr, stärke uns im Geist, fülle uns im Geist, dass wir aufgebaut werden. Das reicht nicht. Obwohl der Aufbau im Geist geschieht. Aber da heißt es, er kommt so viel zusammen, dass Christus in unseren Herzen Wohnung macht. Er wohnt in uns, wir in ihm. Ja, wir haben schon gesehen, Johannes Evangelium, das ist so ausführlich auch gezeigt. Das ist ein Wohnen, ein gegenseitiges Wohnen. Und wir werden in Liebe gewurzelt und gegründet. Nicht nur im Geist, in Liebe. Und das brauchen wir ganz dringend. Wenn es um Aufbau geht, ist es sehr notwendig. In Liebe gewurzelt und gegründet. Damit wir mit den Heiligen überhaupt diesen ganzen Reichtum erfassen können. Diesen Reichtum können wir nur gemeinsam erfassen. Und dafür braucht es diese Heiligung. Wenn wir nicht geheiligt werden, wenn der Herr uns nicht verändern kann, dann können wir nicht gemeinsam diesen Reichtum ergreifen. Dann sind Dinge da, die zwischen uns stehen. Ja, unsere Meinungen werden da stehen. Und dann unsere Vorlieben. Aber wir brauchen diesen Christus, mit dem wir eins sind. Und den wir kennen nach dem inneren Menschen. Ja. Christus kennen, mit ihm leben. Das baut die Gemeinde auf. Das ist nicht nur für meinen geistlichen Fortschritt, für mein geistliches Wachstum, sondern das ist für das Wachstum der Gemeinde. Wenn wir nicht alle wachsen, wächst auch die Gemeinde nicht. Und wenn wir alle wachsen, dann wächst auch die Gemeinde. Und wir haben auch alle das im Blick. Wir möchten mit allen Heiligen ergreifen. Deshalb haben wir hier auch diese Konferenz, wo so viele Namen vor uns stehen, ja, so viele, man könnte das auch noch mit Bild, so viele Gesichter auch noch. Also, dass wir einander sehen, ja, dass wir wissen, wir sind nicht alleine. Wir brauchen die Gemeinschaft. Deshalb ist auch diese Zeit, wo wir jetzt sogenannte soziale Distanz üben müssen, eine ganz schwere Zeit für uns Christen. Ja, für viele, vor allem für solche, die sowieso irgendwo es schwer haben mit Kontakten und denen es auch nicht gut tut, wenn sie allein sind. Für die müssen wir beten, ja, weil wir brauchen dieses Zusammenkommen. Wir brauchen den Reichtum aus allen Heiligen. Und der Herr muss uns weiter, der heiligt uns weiter. Und er benutzt auch so eine Zeit, um uns weiter zu heiligen. Ja. Ich glaube, der hat auch einen Johannes, der auf Patmos war, in der Verbannung. Wir sind nicht in Verbannung, wir sind in Quarantäne. Ne? Aber dem Johannes, der hat bestimmt dort viel von Christus gewonnen. Und er hat so viel gesehen. Wenn man die Offenbarung liest oder die Briefe von Johannes. Das war eine reiche Zeit. Trotz der äußeren Entbehrung, es war eine reiche Zeit. Und er hatte die Heiligen immer auf dem Herzen. Lob den Herrn. Und Christus kennen, das befähigt uns dazu, dass wir ihn auch mit allen Heiligen ergreifen können. Ja, und das hat mit Glaube und mit Liebe zu tun. Liebe, Glauben und Liebe. Ja, da gibt es diesen Vers in Philemon 5, wo der Paulus schreibt, Vers 5, das sind ja keine Kapitel, sondern das ist nur ein Kapitel, Philemon Vers 5, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast. Ich höre von deiner Liebe. Ich höre von deinem Glauben. Da freut sich der Apostel Paulus, gell? Wenn er von solchen Geschwistern was hört. Ich freue mich auch immer, wenn ich höre und wenn ich von Geschwistern was mitkriege, was sie für einen Glauben haben. Oder was sie für Liebe zu den Geschwistern haben. Das ist doch eine Freude. Nicht nur, dass sie erfüllt sind im Geist. Aber aus diesem Erfülltsein mit dem Geist kommt auch der Glaube und auch die Liebe. Das ist eine Entwicklung des Geistes, dass die Liebe sichtbar wird. Ja, da komme ich ja gleich noch kurz drauf und dann macht nachher der Holger schon wieder weiter. Glaube und Liebe, die gehören zusammen. Und wir brauchen beides. Und liebe Geschwister, warum brauchen wir Liebe? Vielleicht mal ein Vers, Epheser 4, Vers 32. Epheser 4, 32. Seid aber zueinander freundlich, herzlich und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wisst ihr, deshalb brauchst du diesen Christus. Deshalb musst du mit dem Herrn eins sein. Weil in unserer Natur ist diese Bereitschaft zum Vergeben nicht immer da. Aber sie ist notwendig und sie ist entscheidend im Gemeindeleben. Du kannst die Geschwister nicht so lieben, wie der Herr sie liebt, wenn du nicht immer in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn bist. Wenn dieses Geheimnis Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn wir dieses Geheimnis nicht kennen und darin leben, dann wird auch diese Liebe nicht so sehr zu unserer Erfahrung. Obwohl sie ausgegossen ist in unser Herz. Dann haben wir trotzdem ein Problem. Ja? Wo immer, wo ich sage, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Und trotzdem gibt's Schwierigkeiten. Kann ich nicht mit dem Bruder mich, kann ich nicht eins sein. Oder die und die und die Schwester, die können sich nicht vertragen. Und dann sitzen sie immer weit auseinander. Herr Jesus Christus, wir haben Vorbehalte gegeneinander. Und oder wir haben Vorwürfe einander gegenüber. Du bist so geistlich und kannst deinem Bruder, mit dem du Jahrzehnte gedient hast, nicht mehr vergeben. Was ist das? Ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich möchte allen Geschwistern, meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, ich möchte verzeihen können. Das ist das Herz des Herrn. Ohne das geht's nicht weiter. Und der Herr sagt sogar, wenn ihr nicht vergeben könnt, denen, die euch schuldig sind, dann wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Das heißt vergeben. Das ist ein Wesenszug des Herrn. Er vergibt so gerne. Wenn wir was eingesehen haben und unsere Schuld einsehen, dann vergibt der Herr mir. Ich sage, Herr, verzeih mir. Vater, ich habe gesündigt. Das war jetzt nicht in Ordnung. Vergib mir, ich bin immer noch so. Herr, und der Herr vergibt mir. Wenn das nicht wäre, dann könnte ich hier nicht stehen. Ohne die Vergebung, wo wären wir? Wir würden nur noch auf das Gericht warten. Und du bist in der Gemeinde und du meinst, du kannst über Geschwister richten. Geschwister, wir sollen Geschwister lieben, einander vergeben, aufeinander zugehen. Seid freundlich, herzlich, vergebt einander. Das ist beinhaltet in diesem Wesen des Herrn. Lob den Herrn. Ohne Liebe gibt es keine Einheit. Die Liebe ist der Kitt für uns, das die Ganze zusammenhält. Die Liebe Gottes, die hält uns zusammen. Wie es in Epheser Kapitel 2 auch heißt. Herr Jesus Christus. Oder wir können vielleicht noch. Ja, in Johannes 15 sehen wir das auch, was der Herr seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Er redet vom Weinstock, von den Reben. Und du denkst, ja gut, da ist der Weingärtner, dann ist der Weinstock, da sind die Reben und die bringen Frucht. Und die Reben werden beschnitten und so weiter. Und dann sagt er plötzlich, bleibt in meiner Liebe. Wie kommt er jetzt auf Liebe? Ja, weil die Rebe halt nicht allein für sich lebt. Die ist mit anderen Reben am gleichen Weinstock. Die ist mit anderen Geschwistern verbunden. Halleluja. Und deshalb braucht es die Liebe. Das ist das neue Gebot. Ein anderes Gebot, ein neues Gebot. Das ist das alte Gebot und das neue Gebot. Halleluja. Dass ihr einander lieben sollt. Lobe den Herrn. Ohne Liebe gibt es keine Einheit. Und wir glauben füreinander. Glaube und Liebe haben wir ja vorhin gelesen, Philemon 5. Wir glauben auch für die Geschwister. Wir schreiben niemanden ab. Wenn jemand nur noch qualmt, dann sagen wir nicht noch, dann machen wir nicht noch mit einem nassen Finger noch den Duft aus, sondern dann gucken wir, dass es wieder brennt. Lobt den Herrn. Ah, nicht sagen, oh, hat er sowieso keinen Wert mehr. Der hat ja immer das gleiche Problem. Nein, es hat einen Wert. Lobt den Herrn. Der Herr ist auch nicht gekommen, um glimmende Dochte auszulöschen und zerknickte Rohre vor uns zu zerbrechen. Ja? Er ist gekommen, um uns geknickten Rohre wieder aufzurichten. Halleluja. Und uns wieder neu zu entfachen, ein Feuer anzuzünden. Das ist der Herr. So ist er. Deshalb glauben wir füreinander. Der Paulus schreibt es mal sehr stark in Philipper Kapitel 1, Vers 6. Philipper 1, Vers 6. Da heißt es, ich bin davon überzeugt. Das ist sein Glaube. Wenn du so reden kannst, das ist sein Glaube. Ich bin überzeugt. Der Glaube ist die Verwirklichung von dem, was man nicht sieht. Die Wirklichkeit von dem, was man vielleicht gar nicht vordergründig schon erkennen kann. Der Paulus sieht hier die Geschwister in Philippi und er sagt, ich bin überzeugt, dass der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Christi. So eine Überzeugung möchte ich für die Geschwister haben.
Amen.
Ich möchte nicht auf die äußeren Dinge schauen. Ich möchte den Christus in den Heiligen sehen. Und wer auf den gegründet, ja, ist alles voller Hoffnung. Lob den Herrn. Die Gemeinde hat Hoffnung. Jeder einzelne Bruder und jede Schwester in der Gemeinde. So eine Überzeugung möchte ich gern von Paulus auch übernehmen. Da möchte ich mich von ihm anstecken lassen. Zu glauben für die Geschwister. Amen. Dass er sein gutes Werk in uns vollendet. Halleluja. Ja, sollen die Brüder lieben. Ja. Und die Liebe ist auch nicht irgendetwas, sondern die Liebe ist, ich sage jetzt mal, die Spitze der geistlichen Entwicklung. Sowas lesen wir nämlich im 2. Petrus 1. 2. Petrus 1. Uns ist alles geschenkt, wenn wir ab Vers 3 das lesen. Das könnt ihr nachher weiter selber zu Hause lesen oder hinterher noch. Ich muss jetzt nämlich zum Schluss kommen. Aber nur noch so viel. Uns ist alles geschenkt. Alles ist in uns angelegt. Ja? Es ist wie die Erbanlagen, das Erbgut in einem Samen. Alles ist drin. Ich habe zum Beispiel Kürbisse. Aus Kürbissamen habe ich jetzt Kürbissetzlinge gemacht. Wie macht man Setzlinge? Du tust den Samen in die Erde, guckst, dass Wasser drin ist, und dann kommen Pflänzchen raus. Langsam wächst. Jetzt ist es grün. Jetzt kann ich sie schon rausstellen, wenn es ein bisschen warm ist draußen. Und so weiß der Herr, dass dieser Same, der in uns ist, dass er Frucht bringt. Und wir müssen nur darauf achten, dass er wachsen kann. Und das sehen wir in 2. Petrus 1. Dort werden uns die kostbaren Verheißungen geschenkt. Gott hat uns alles zum Leben und zur Göttlichkeit. Hat er uns geschenkt. Alles gekriegt. Alles ist enthalten in diesem Leben. Und dann, deshalb wendet allen Fleiß dran. Jetzt müssen wir fleißig sein. Was müssen wir denn machen? Du kannst nicht die Pflanze aus dem Boden ziehen und Land ziehen. Das kannst du nicht. Du kannst sie nicht grün färben. Kannst du nicht. Das muss von alleine kommen. Aber du kannst gießen. Und du kannst gucken, dass sie an einem schönen sonnigen Platz steht. Und du kannst gucken, dass du hier, dass sie keinen Schaden abbekommt. Keinen Frost kriegt zum Beispiel. So sollen wir das, was der Herr in uns reingelegt hat, entwickeln. Entwickelt in eurem Glauben oder reicht da in eurem Glauben Tugend, Glauben, mit Glauben fängt es an, Tugend. In der Tugend Erkenntnis, wir erkennen, was erkennen wir denn? Den Herrn. Immer mehr, immer besser lernen wir ihn kennen. Und seine Tugend, seine Eigenschaften lernen wir kennen. Und sie wachsen auch in uns. Und dann in der Erkenntnis Selbstbeherrschung. Ja, viele haben so hohe Erkenntnis, dass sie über ihr Maß hinausgehen und sich nicht mehr beherrschen. Und irgendwas Großes am Ende sein wollen. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur die Gemeinde sein. Wir wollen einfach nur ein Glied am Leib sein. Lob den Herrn, eine Rebe am Weinstock. Ja? Und mehr, und wir beherrschen uns, und wir bekommen Ausdauer und als höchster Ausdruck die Bruderliebe. Lob den Herrn. Das ist die Gemeinde, die der Herr haben möchte. Voller Liebe. Lob den Herrn. Und jetzt hoffe ich war nicht zu lang. Holger, der Holger ist schon wahrscheinlich am Start. Gut, lob den Herrn.
Halleluja. Amen. Ja, lob den Herrn für die Liebe, die Bruderliebe, für die Einheit in der Gemeinde. Lob den Herrn. Ich würde gerne am Anfang jetzt erst nochmal ein paar Verse nochmal lesen. Und zwar kann mal jemand bitte lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 18 bis 22.
Durch ihn haben wir beide den Zugang in einem Geist zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremde, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes, erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, in welchem auch ihr zusammen aufgebaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Wir werden aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, und wie wir auch gerade gehört haben, es geht wirklich um den Geist. Ja, der Geist in uns, der macht den Unterschied. Der Geist ist ein Geist der Liebe. Der Geist, er möchte zum Ausdruck kommen. Ja? Und im Prinzip ist es eigentlich ein Ziel dieses Geistes, dass wir aufgebaut werden. Ja, der Herr möchte nicht nur selber in uns wachsen irgendwie, sondern er möchte uns aufbauen zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und dass es im Geist ist, ja, das heißt, dass diese Wohnung ist nichts Menschliches oder etwas Seelisches. Ja, obwohl diese Wohnung aus Menschen besteht, ist sie ja keine seelische Wohnung oder keine menschliche Wohnung in diesem Sinne, ja, sondern eine geistliche Wohnung. Und Gott unterscheidet da sehr, sehr klar, ja, zwischen Seele und Geist. Uns ist das manchmal nicht so klar. Ja, wir sind da manchmal etwas, ja, nicht so klar, wie gesagt, wie Gott. Ja, zum Beispiel auch als der Herr Jesus selbst, Petrus, die sich selbst geoffenbart hat, ja, und auch die Gemeinde geoffenbart hatte. Und danach waren hohe Offenbarungen. Und dann hat Jesus ihnen weiter gesagt, wie sein weiterer Gang ist, ja, um dieses Ziel dann zu erreichen, ja, dass er nämlich gekreuzigt werden muss, ja, sterben muss und am dritten Tage auferstehen muss. Und was sagte Petrus dann? Herr, das soll dir auf keinen Fall geschehen. Und was meint er, was Jesus dann gesagt hatte? Wir wissen es. Er sagte nicht, ja, das überlege ich mir dann nochmal, sondern er sagte, nein, geh hinter mich, Satan. Ja, denn du meinst, was menschlich ist, nicht was göttlich ist. Ja, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, zu sehen, was ist göttlich, ja, was ist menschlich, ja, was ist göttlich. Und wir brauchen wirklich dieses Unterscheidungsvermögen in unserem Geist, um zu sehen, was wirklich Gottes Meinung ist. Wir meinen es ja alle nur immer gut. Ja, also ich glaube, keiner von uns meint es irgendwie böse. Und auch der Petrus hat es bestimmt nicht böse gemeint, ja, was er da gesagt hat. Er hat es nur gut gemeint. Ja, aber trotzdem war er daneben. Ja, das ist schon interessant. Ja, dass es wichtig ist, dass dieser Geist in uns vielleicht eine andere Meinung hat als wir selber. Aber dieser Geist, er wirkt aber in uns, ja, er will wachsen in uns und durch ihn haben wir, wie wir in Vers 18 auch gerade gelesen hatten, ja, wir haben beide, ne, den Zugang in einem Geist zum Vater. Ja, ne, dieser Geist, er bringt uns zu Gott, zeigt uns in der Gemeinschaft Gottes auch, was Gottes Meinung ist. Ja, so können wir wirklich Gott kennenlernen in diesem Geist. Ne, das ist wirklich wichtig, diesen Geist, Gott, also Gott im Geist kennenzulernen. Und diesen Zugang, ne, zum Vater in diesem einen Geist, den hat jeder Christ, ja, jeder Mensch, ja, der wiedergeboren ist, hat diesen Geist empfangen. Ja, und dadurch, dass wir Jesus einmal aufgenommen haben, wie vorhin auch schon gesagt wurde, gell, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, so hat jeder auch, der ein Kind Gottes so geworden ist, indem er Jesus aufnimmt, auch den Geist empfangen. Ja, das heißt, der Geist ist schon in uns fest installiert. Ja, er ist nicht etwas, was wir uns irgendwie erarbeiten müssen oder was wir irgendwie erreichen müssen, ne, sondern der Herr, er wirkt wirklich, hat uns diesen Geist schon gegeben, dass wir ihn darin auch wirklich kennen können. Ja. Und wunderbar finde ich jetzt auch diesen Vers 19, wo es heißt, denn so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremde, ne, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Ja, das heißt, im Gemeindeleben, ja, und auch bei dieser Konferenz, es gibt keine Gäste. Ja. Jemand kommt vielleicht, es sind vielleicht welche heute hier unter uns, die zum ersten Mal in einer Versammlung dabei sind von der Gemeinde. Aber ich sage dir, wenn du wiedergeboren bist, wenn du ein Christ bist und den Geist damit empfangen hast, wenn du an Jesus glaubst, bist du kein Gast. Du bist ja wiedergeboren und gehörst dazu, mit zum Haushalt Gottes. Und das ist wunderbar wirklich, ne, dass wir alle dazugehören. Ja, wir brauchen keine weitere, ja, es gibt keine Mitgliedschaft oder eine Aufnahmeprüfung oder irgend sowas dergleichen, ja, sondern dadurch allein, dass wir gläubig sind an Jesus und ihn empfangen haben damit, gehören wir dazu. Zu den Heiligen, ja, und zum Haushalt Gottes. Und es ist wirklich wunderbar, dass der Herr da überhaupt keine weitere Einschränkungen macht oder irgendwelche Eingangsvoraussetzungen irgendwie anlegt an uns. Und egal wo wir sind, ja, in welchem Land, ich weiß, wir sind aus vielen Teilen Europas heute hier zusammen und es ist wunderbar, wir gehören alle zusammen durch diesen einen Geist, zu diesem einen Leib, zu diesem einen Haushalt Gottes. Lob den Herrn. Und dafür hat auch der Herr, das haben wir jetzt nicht gelesen, in ein paar Verse vorher, in Vers 14, ja, da heißt es da, ne, er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und die trennende Mauer niedergerissen hat, die dazwischen stand, nämlich die Feindschaft. Ja, und indem er dann in sich selbst die zwei zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen. Der Herr hat wirklich dafür auch alle Mauern niedergerissen, die zwischen uns stehen mögen, ja, oder vielleicht aufgebaut werden wollen. Der Herr hat wirklich da eine Basis geschaffen, ja, in der wir uns versammeln können, wo wir eins sind und wo wirklich auch alles Trennende zwischen uns hinweg ist. Weil wir sind oft schnell dabei, irgendwelche Mauern oder Zäune aufzubauen. Ja, wir achten gerne schnell auf Unterschiede und zwischen uns. Wir denken, ah, dieser ist so, jener ist anders, ah, der ist aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja, und im Prinzip sind wir schnell dabei, ne, auf Unterschiede zwischen uns zu achten und darauf Wert zu legen. Und ich denke, dass wir auch so erzogen sind, auf Unterschiede zu achten. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei den einzelnen Teilnehmern, auch in den verschiedenen Gemeinden und Nationen ist, aber aus meinem Bekanntenkreis, ja, weiß ich, ne, es wird oft auf Unterschiede Wert gelegt. Wie bist du, wie ist dieser, wie ist jener? In der Welt ist das normal, aber Jesus will nicht Unterschiede, ja, sondern Jesus will Einheit unter uns. Und dafür hat er uns zu einem neuen Menschen geschafft, dafür hat er alle Mauern niedergerissen und ja, wir sollen auch nicht dabei irgendwelche neuen Mauern irgendwie aufbauen. Müssen wir auch aufpassen. Und der Schlüssel dazu ist, wie auch jetzt schon in vergangenen Botschaften gesagt wurde, der Schlüssel dazu ist einfach unser Geist. Wir müssen diesen Geist kennen. Ich muss diesen Geist noch mehr kennen und sehen, wie ist der Geist in mir? Wie reagiert der Geist? Wie auch heute Morgen gesagt wurde, wir müssen nicht versuchen, in Christus hineinzukommen. Ne, weil wir sind schon in ihm. Der Herr sagt einfach nur, ne, wir bleiben in ihm. Ja, und bleiben wir in ihm, dann sind wir auch im Geist. Und sind wir im Geist, dann sind wir eins. Lob den Herrn. Ne, und sind wir andererseits nicht im Geist, kann sein, ne, dann bin ich vielleicht natürlich fleischlich irgendwo, ich bin menschlich irgendwo, vielleicht wie Petrus, das da wir was vorhin gesehen haben, ja. Vielleicht bin ich auch irgendwo nur religiös, ja, will es einfach alles ganz genau wissen, auf einer eher gesetzlichen Art und Weise. Aber dann ist es sehr schwierig, die Einheit zu halten. Einheit geht nur wirklich im Geist. Und lasst mich dazu noch einen kleinen Ausflug machen ins Alte Testament, wo das Volk Gottes, ja, das Volk Israel, eins war. Und unter König Salomo ging es darum, einen Nachfolger jetzt dann zu bestimmen und der natürliche Nachfolger wäre sein Sohn Rehabeam gewesen. Und dann gab es ja jemand anders, der Jerobeam, der wollte auch gerne König sein und hatte das geschafft, da einen Großteil des Volkes auf seine Seite zu ziehen. Und so hat sich da, ich sag mal, eine gewisse Teilung des Volkes entwickelt. Und dann hat er sich irgendwann gedacht, Moment, wenn das Volk Gottes jetzt wieder, wie Gott es gesagt hat und Gott es bestimmt hat, ja, wie er Gott es auch explizit formuliert hat in seinem Wort, in den Büchern Mose, ja, wenn sie dann wieder zu diesen Festen zusammenkommen und auch zu Opfer, gemeinsam zu opfern im Haus Gottes, ja, dann heißt es, dann, das ist in 1. Könige 12, 25 bis 30, wenn das jemand nachlesen möchte, das heißt es dann, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn Rehabeam. Das heißt, er hatte Angst gehabt, dass das, was er an Macht und Einfluss bekommen hatte, wieder ihm weggenommen wird. Und was hat er dann gemacht? Er hat weitere Anbetungsstätten installiert in Israel. Ja, eine in Dan, eine in Bethel, ganz nah bei Jerusalem, und dem Volk gesagt, es ist zu viel für euch, dass ihr immer nach Jerusalem geht. Ihr könnt es ein bisschen einfacher haben. Da guckt mal, das ist doch, Dan ist doch viel näher für euch. Ja, oder Bethel, je nachdem. Und dann klang das so, als würde er dem Volk entgegenkommen, aber eigentlich war es nur darum zu verhindern, dass sie alle nach Jerusalem gehen. Und das hat er noch ausgerechnet auch noch mit goldenen Kälbern noch gemacht, ja, wenn man das mal nachliest. Das ist ganz interessant. Also, dass es da bei ihnen nicht geklingelt hat, ja, bei Volk Israel. Aber sie haben das hingenommen, sie haben das akzeptiert, sie haben es sogar praktiziert. Ne, und damit ist diese Spaltung, die sich da entwickelt hatte im Volk Gottes, hat sich damit immer weiter manifestiert. Ja, sodass dann richtig ein Nordreich entstanden ist, ein Südreich entstanden ist. Ja, und diese ursprüngliche Stärke, die sie mal hatten, das Volk Gottes, ja, als sie eins waren, die war weg. Ja, dann kamen die Feinde und viele Probleme und ja, ihr könnt es nachlesen, die Könige, sie hatten alle da, fast alle, mehr oder weniger große Probleme gehabt. Das zeigt uns, dass Gott möchte, auf keinen Fall, dass sein Volk sich irgendwie aufspaltet, sondern er möchte, dass sein Volk wirklich in eins zusammenkommt. Und wir sehen es auch im Alten Testament gab es das, dann gab es im Neuen Testament, wo im Korintherbrief ja einige Geschwister sich unterschiedlich da getroffen hatten und Paulus sehr scharf dazwischen gegangen ist und ihnen gesagt hatte, ne, ist Christus denn zertrennt? Die einen treffen sich hier, die anderen treffen sich da, was ist denn da los? Und auch heute hat sich das tatsächlich leider weiterentwickelt. Ja, es gibt so viele, viele verschiedene Gruppen im Christentum und nicht zur Freude des Vaters. Der Vater, er ist viel einfacher. Ja, er sagt, an einem Ort möchte ich nur eine Gemeinde haben, nicht so viele Gruppen. Mein Volk soll sich immer jeweils in eins zusammenfinden. Ja, man spricht auch da von einem Blumenstrauß des Angebotes für die Christen, da kannst du ja aussuchen, guckst du hier oder da oder dort, was sagt dir denn mehr zu. Aber das ist nicht das, was dem Vater wohlgefällig ist. Ne? Weil der Vater, er möchte Einheit. Ja? Er möchte sein Volk in eins zusammen versammeln. Und dafür braucht er, ja, wie wir auch eben schon gehört haben, braucht er auch den Geist, ja, und dafür braucht er auch unsere Heiligung. Ja, das heißt, der Herr braucht unsere Umwandlung in sein Bild hinein. Und wie Petrus, der Brief sagt, ne, Petrus, 1. Petrus 1, Vers 16, ne, da heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Aber das, was der Petrus da sagt, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und lass uns dazu nochmal ein paar Verse lesen. Kann mal jemand vorlesen, bitte aus 3. Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 2, 10 und 18.
Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und jetzt?
10 noch.
Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen, und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen, für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott.
Vers 18 noch bitte.
Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nicht nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr.
Sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Amen. Lob den Herrn. Das heißt, der Herr, in diesem ganzen Kapitel zeigt er eigentlich, was heilig sein bedeutet für ihn, was Gott darunter versteht. Aber was heißt es eigentlich genau heilig sein? Dass wir jetzt zig Gesetze befolgen? Ich meine, das sind alles gute, richtige, wunderbare Verse, die dort stehen, wie wir gerade gehört haben. Ne? Was wir tun sollen, was wir lassen sollen. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann zeigen diese Verse, dass Heiligkeit eine Natur ist. Ja, weil Heiligkeit ist Gottes Wesen. Heiligkeit geht nicht so sehr in erster Linie darum, was tue ich oder was tue ich nicht, sondern es geht um eine Natur Gottes, die zum Ausdruck kommt. Und das zeigen im Prinzip diese ganzen Verse dort. Und das Problem ist nur mit uns, dass diese Heiligung, die Heiligkeit, das ist eigentlich komplett gegen unsere eigene natürliche, gefallene Natur. So sind wir natürlicherweise nicht wie das, was Gott unter Heiligung versteht. Ja, und wie gesagt, es geht um eine Natur dabei. Wie kann jetzt diese Heiligung geschehen? Lass uns nochmal zurückkommen zu Johannes 17. Da steht in Vers 19, ich lese ihn kurz vor, ich heilige mich um ihretwillen, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Oder auch in Vers, also im vorigen Kapitel 8, Vers 29 sagt der Herr auch, ich tue immer, was ihnen gefällt. Ja, der Herr, er tut immer, was dem Vater gefällt und er hat sich geheiligt um unsere Willen, ne, damit auch wir geheiligt sind in der Wahrheit. Das heißt, die Heiligung, ja, das Geheimnis der Heiligung, ja, das liegt in Jesus selbst verborgen. Ja, das ist wunderbar, ne? In Jesus selbst liegt dieses Geheimnis. Und diese brauchen wir wirklich, die Heiligung, weil es ist letztlich, ich sag mal, die Grundsubstanz für die praktische Einheit. Ja, also Heiligung geschieht, ne, erstmal durch den Herrn selbst. Wir brauchen dafür den Geist und letztlich geschieht die Heiligung eigentlich durch die Berührung mit dem Herrn. Heiligung geschieht, indem wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn und wirklich ihn in unserem Geist berühren. Ja, wie der Herr auch in Johannes 17, Vers 17 sagt, heilige sie in der Wahrheit. Das heißt, Wahrheit kann man auch sehen als Wirklichkeit. Ja, das heißt, wir müssen die Wirklichkeit des Herrn berühren, um Heiligung zu erfahren. Ja. Nochmal, es geht nicht um eine Methodik, ne, sondern wirklich um diese Wirklichkeit. Und wie können wir den Herrn berühren? Wir hatten davor auch schon in einigen Versammlungen vorher darüber auch schon Gemeinschaft gehabt, ja, indem wir erstmal persönlich mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Ich bete mit dem Herrn, ja, ich komme zum Wort, ich esse ihn, ja, eine kostbare Erfahrung, den Herrn in seinem Wort zu essen. Oder auch gemeinsam zum Herrn zu kommen, in Versammlungen, in Gemeinschaften. Und so, wenn wir den Herrn irgendwie berühren, dann macht er mehr Wohnung in uns. Ja, dann wohnen der Vater und der Sohn in uns. Wir bleiben in ihm, ja, und erfahren so mehr und mehr Heiligung. Und diese Heiligung, die hat auch mit Reinigung auch zu tun. Ja, zum Beispiel in 2. Korinther 7, Vers 1. Kann den Vers bitte noch jemand mal lesen? Also 2. Korinther 7, Vers 1.
Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.
Amen. Wir reinigen uns, ne, von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ja. Und vollenden so die Heiligung in der Furcht Gottes. Amen. Die Heiligung, sie soll vollendet werden. Und dafür brauchen wir auch eine Reinigung in uns. Also Reinigung, das ist eine wichtige Sache. Ne? Da geht es darum, Dinge, die Gott nicht entsprechen, in uns auch behandeln zu lassen. Und lass mich kurz noch eine kleine Geschichte erzählen, wann war es, vor 2 Wochen oder so ungefähr. Da hatte ich in unserem Garten Sträucher geschnitten und da war eine Josta gewesen. Eine Josta, das ist, also weiß nicht, ob das sich übersetzen lässt, dieses Wort, das ist so eine Art Stachelbeere im Garten, die machte wirklich einen schlechten Eindruck. Und ich habe erst noch die ganzen Äste beschnitten und ich dachte, oh super, jetzt kann es ja nur noch los, gut weitergehen. Und dann habe ich gemerkt, die macht irgendwie trotzdem einen komischen Eindruck. Da waren so viele vertrocknete Äste dabei gewesen. Und dann habe ich mal ein bisschen genauer hingeschaut und dann habe ich gesehen, dass war vom Boden her, ne, da gab es Unkraut, da gab es so ein Efeugewächs war das gewesen, ja. Und das hat sozusagen die ganze Wurzel von diesem Strauch so umschlungen, ja, umfasst so. Ich würde mal sagen, fast erstickt. Und da habe ich gemerkt, ich muss noch dieses Unkraut, das muss ich auch noch wegmachen, ja, damit diese Pflanze wieder normal wachsen kann. Und das hat mir auch fast einfach was gezeigt. Es muss einfach einiges raus, auch in unserem Herzen, damit die eigentliche Pflanze gut wachsen kann. Das Beschneiden, das ist einerseits gut und wichtig, aber das Unkraut muss auch gut raus, muss auch raus. Ja, wie der Herr auch sagt, das im Gleichnis vom Sämann, ja, die Dornen, ja, die wuchsen auf und haben das letztlich erstickt, den Samen, dass keine Frucht mehr gekommen ist. Ja, wir müssen aufpassen auf diese Dornen, ja, in diesem Fall war es halt anderes Unkraut gewesen, aber Es gibt Pflanzen, ja, in uns, die können groß werden, die können wachsen. Die können diesen guten Samen des Wortes in uns wieder ersticken. Ja, so, wir können ja so schön den guten Herrn erfahren haben, aber wenn was da parallel aufwachsen kann, was dem Herrn nicht entspricht, kann es tatsächlich auch wieder dieses gute Wort in uns, das eingepflanzt ist und gewachsen ist, auch wieder kaputt machen. Ja, und da ist es gut für uns aufzupassen, Herr Jesus Christus. Ich möchte wirklich achtsam sein, ja, darauf, was in mir so alles aufwächst. Dass nicht das, was schon von Gutes in mich hineingesät ist, wieder kaputt gemacht wird. Ja, und das ist gut, ja, dieses Bewusstsein zu haben, schon auch in unserer Jugend, wenn du 15 bist, wenn du 20 bist oder wenn du 25 bist, ja, in dieser Zeit, in deinem Alter werden Weichen gestellt für den Rest deines Lebens. Und es ist gut, darauf zu achten, Herr, hab wirklich Acht auf mich, auf mein Herz. Ich möchte mich wirklich ganz hingeben für dich und deinen Vorsatz. Und bete auch wirklich für Heiligung, Herr. Und diese Heiligung, ja, also wobei, das ist natürlich jetzt nicht nur für Jugendliche, das gilt in jedem Alter. Auch wenn ich 80 bin oder 85, ich weiß nicht. Ich kann immer neu Weichen stellen, natürlich, ja. Mich immer wieder neu entscheiden für den Herrn. Es ist gut und wichtig, diese Entscheidung immer wieder neu für den Herrn zu treffen. Ja, und so geschieht auch, was Thessalonicher sagt, ne, dass der Herr uns heiligt durch und durch, dass wir vollständig ohne Tadel bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi. Ja, wir vollenden so die Heiligung. Und letztlich, die Herde kommt nur gemeinsam zum Ziel. Ja, haben wir auch schon öfters gesagt im Gemeindeleben. Ja, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch dieses Anliegen aufnehmen, uns heiligen zu lassen. Natürlich, es ist eine freiwillige Entscheidung. Ja, wie wir auch gestern gehört haben, es ist freiwillig, sich den Herrn hinzugeben, für seinen Weg zu entscheiden. Und genauso ist die Heiligung auch natürlich eine freiwillige Angelegenheit, aber der Herr braucht es, um uns aufzubauen, um uns gemeinsam wirklich zum Ziel zu bringen, um diese Einheit praktisch werden zu lassen und auch sichtbar zu werden. Weil der Herr, er möchte etwas zeigen. Die Welt soll etwas sehen, ja, dass der Herr vom Vater gesandt ist. Lob den Herrn. Und das ist gut, wenn wir uns einfach dem Herrn auch dieses Gebet sprechen, Herr, ich heilige mich. Heilige mich, Herr, auch um der Einheit willen, um deines Willen, um deines Vorsatzes willen. Herr Jesus Christus, ich möchte einfach dir entsprechen und möchte dir mein Herz einfach ganz geben. So, ich möchte mal kurz nochmal zusammenfassen. Also für die Einheit, ja, wir müssen einerseits den Herrn in uns kennen. Wir brauchen Glauben und Liebe zu Gott und den Heiligen. Ja, die Liebe ist auch ein wichtiger Punkt, ja, auch eine Frucht des Geistes. Und wir brauchen natürlich den Geist dafür und die Heiligung, ja, indem wir den Herrn berühren und uns auch reinigen lassen.